NDR Info. Das Forum.
Nehmen Sie die Gewissheit mit nach Hause, dass unsere Republik auch im fünften Jahrzehnt ihrer Existenz ein bedeutender, zuverlässiger Friedensfaktor im Zentrum Europas sein wird.
Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende der DDR, vor knapp 20 Jahren, am 7. Oktober 1989. Ein fünftes Jahrzehnt hat die DDR nicht mehr erlebt. Einen Monat nach diesen Worten fiel die Mauer. Im Jahr darauf kam die Wiedervereinigung. Einige bizarre Szenen von diesem 40. Jahrestag der DDR werden wir gleich hier im Forum Zeitgeschichte beleuchten. Unter anderem werden wir hören, wie sich das große Festessen im Palast der Republik zu einem kulinarischen und politischen Albtraum entwickelte. Unsere weiteren Themen: 60 Jahre Kieler Erklärung, wie die dänische Minderheit im Norden zu ihrem Recht kam. Und Veteranen des Langen Marsches erzählen zum 60. Jahrestag der Volksrepublik China. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Eigentlich hatten die Ordensoberen in der DDR alles so schön geplant. Zum 40-jährigen Staatsjubiläum die obligatorische Truppenparade, kollektives Fähnchenschwenken, außerdem Anreise des berühmten Gratulanten aus Moskau, Michail Gorbatschow. Der kam auch, verweigerte nicht den Bruderkuss mit Honecker, sagte dann aber einen Satz, der die Welt aufhorchen ließ: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So wird das zumindest in der Regel dargestellt. Und diesen berühmten Satz hätte ich Ihnen gern an dieser Stelle mal im Originalton vorgespielt, aber, kleine Überraschung, es gibt ihn gar nicht. Jedenfalls nicht wörtlich in dieser Form. In Wirklichkeit steckt dahinter eine Szene unmittelbar nach Gorbatschows Besuch in der neuen Wache unter den Linden. Er hatte dort einen Kranz für die Opfer des Faschismus niedergelegt und kam danach an der Kamera des ARD-Kollegen Klaus Richter vorbei. Dann offenbar ein kurzer Dialog über die Frage, ob sich die DDR nicht in einer kritischen Lage befinde, und ein aufgekratzter Michail Gorbatschow vor dem Westmikrofon.
Ich denke nicht.
Im Vergleich zu unseren Schwierigkeiten, glaube ich, ist das kein Vergleich.
Ich
glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Und wer die
ausgehenden Impulse von der Gesellschaft aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet,
der
dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
Michail Gorbatschow in der Simultanübersetzung durch den DDR-Dolmetscher Arno Lange. Zugegeben, der Wortlaut ist schon nah dran an der berühmten Spruchweisheit. Andererseits fehlt doch noch einiges bis zu der zugespitzten Formulierung, die bis heute immer zitiert wird. Die hat erst Gorbatschows Sprecher Gerasimow geprägt. Er hat tatsächlich auf einer späteren Pressekonferenz den berühmten Satz gesagt. Und auch Gorbatschow gab im Nachhinein zu Protokoll, das habe der Gerasimow schön zu Ende gedacht. Nun ja, es war keine Zeit für philologische Feinheiten. Die Geschichte nahm in jenem Herbst vor 20 Jahren dermaßen an Fahrt auf, dass sie über solche Details schnell hinwegging. In Wahrheit warteten eben alle auf ein Signal von Gorbatschow. Und in dieser Situation wurde das, was man ein Jahr zuvor noch als russische Allerweltsweisheit eingeordnet hätte, als politisches Zeichen verstanden. Und das war es ja wohl auch. Auch wenn der listige Gorbatschow auf Nachfrage immer gern versicherte, er spreche da selbstverständlich nur über eigene Erfahrungen. Soweit diese Fußnote zu einem historischen Satz, der sich historisch nicht ganz verbürgen lässt. Und jetzt wollen wir die große Politik sozusagen mal von der Seite betrachten, aus der Küchenperspektive. Wobei es nicht um irgendeine Küche geht, sondern um die Spitzenküche der DDR, die Gastronomie im Palast der Republik. Auch hier war zum 40. Jahrestag alles angerichtet und kam dann doch manches anders als geplant. Wie es im Palast der Republik im Allgemeinen zuging und beim großen Jubiläum im Besonderen, das hat Tina Hüttel aus erster Hand erfahren. Unter anderem traf sie den ehemaligen Chefgastronom, der jetzt nur noch zu Hause kocht.
Das ist schon schön, ja, oder?
Siegfried Pasternak hebt den gläsernen Topfdeckel. Exakt 20 Minuten haben die frischen Kräuter in der Suppe gezogen. Jetzt wird nur noch abgeschmeckt.
Ein bisschen nachwürzen. Ein bisschen Pfeffer nachpfeffern.
Durch das große Fenster flutet viel Licht in die moderne Küche. Sie ist Siegfried Pasternaks liebster Ort, wenn er zu Hause in Brandenburg ist. In der Küche zu arbeiten ist nur noch ein Hobby. Zu DDR-Zeiten war Pasternak jedoch einer der wichtigsten Gastronomen der Republik. 14 Jahre lang leitete er als kulinarischer Direktor den Palast der Republik, der mittlerweile abgerissen ist. Ihm unterstanden 14 Restaurants, Cafés und Bars und 280 Köche. Bei rund 6.000 Gästen täglich ein Posten mit jeder Menge Stress.
Im Jahr hat es 180 bis 200 öffentliche Veranstaltungen im großen Saal gegeben für die Bevölkerung. Dann kamen dazu Kongresse der Gewerkschaft oder der Partei, Parteitag oder Karl-Marx-Ehrung. Alles beim geöffneten Haus.
Nur wenige Monate nach der Einweihung des Palasts 1976 trat Pasternak seinen ersten Arbeitstag an. Ein Haus des Volkes sei der Palast gewesen. Das zu betonen ist ihm wichtig. Natürlich verkehrten dort aber auch die Abgeordneten der Volkskammer und die gesamte DDR-Politprominenz.
Also die Darstellung, sagen wir mal, der gastronomischen Gepflogenheiten der ehemaligen Politbüromitglieder halte ich überwiegend für falsch. Wenn wir welche im Haus hatten, dann waren das immer Gerichte, die aus der einfachen Hausfrauenküche kommen. Dazu gehörte, ein Eintopf wurde gerne gegessen. Buletten wurden gegessen. Das ist eben das, was die Medien und das Publikum daraus macht.
Siegfried Pasternak ist immer noch ganz Gastwirt. Und als solcher spricht man nicht über seine Gäste, auch nicht über ihre kulinarischen Vorlieben. Wohl um den Eindruck entgegenzuwirken, die obersten Parteifunktionäre hätten geprasst, verrät er von Erich Honecker immerhin folgende Geschichte.
Eine kleine Anekdote, das war der 30. Jahrestag. Der Staatsempfang sollte, ich sag mal, in einem Rahmen stattfinden, der ein bisschen repräsentativer ist, als das bisher der Fall gewesen ist. Da sind Schauplatten entstanden, die wirklich jede einzelne Schauplatte sofort reif wäre für eine Meisterprüfung. Und wir haben alles aufs Feinste vor. Und in dem Augenblick kommt der rein, kommt auf die letzte Minute rein. Und das Erste, was er sagt, ich brauche eine Selta, ich habe Durst und eine Bockwurst.
Beim Erzählen streicht Pasternak sich über den graumelierten Vollbart. Auf der gefurchten Stirn perlt etwas Schweiß. Er ist ein stattlicher Mann, 70 Jahre alt und in Rente. Der 30. Jahrestag der DDR liegt weit zurück. Doch die Erinnerung, dass alle möglichen Köstlichkeiten nur keine Bockwurst für den Staatschef in der Küche vorrätig waren, sind ihm nah.
Das hat sich damals so eingeprägt. Und meine Kollegen, ehemaligen Kollegen, die denken deshalb alle noch daran, weil ab diesem Tag hatte ich festgelegt, egal was für eine Veranstaltung kommt, es ist immer ein Glas Bockwurst dort hinten in der Küche.
Auch Roland Albrecht erinnert sich noch gut an die Bockwurst-Anekdote. Damals leitete er den Servicebereich der drei größten Palastrestaurants. Pasternak war sein Vorgesetzter. Heute gehört Albrecht ein Promi-Restaurant im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg. Er sitzt am noch nicht eingedeckten Tisch, vor ihm ein grauer Karton, voll mit alten DDR-Speisekarten.
Ja, was habe ich denn hier? Das ist Volkskammer. Essen zu Ehren der Delegation des Reichstages der Republik Finnland, gegeben vom Präsidenten der Volkskammer. Da gab es Räucherfisch, Arrangement, Känguruschwanzsuppe mit Kürisane, Käsefuß und Mokka.
Mit dem kulinarischen Image der DDR, mit Tempolinsen, Goldbräuler und Schnitzel mit Zigeunermasse, hatte das wenig zu tun. Albrecht verwahrt sich gegen die üblichen Klischees. Jahrelang saß er in der Prüfungskommission für angehende Meisterköche, die hohe Anforderungen erfüllen mussten. Nicht nur bei Staatsempfängen durften sie aufkochen. Wer wusste wo, konnte auch im ehemaligen Osten hervorragend essen.
Jede Stadt hatte die Restaurants oder Gaststätten, wo es fein war, wo man essen gehen konnte oder wo man essen gehen musste, wenn man, gab es auch nicht. Also trotz Sozialismus das kleinbürgerliche Verhalten. Hier in Berlin war es zum Beispiel das Ärmelerhaus, das ist eine Speisekarte. Ja, die hatten dann am Tisch bereiten wir für sie zu Lendenstreifen, flambiertes Doppellendenstück, Chateaubriand, Käsefondue, Krokanteis in Flammen.
Die Restaurants in der DDR waren in 5 Preisstufen eingeteilt. Doch auch sie waren nicht ökonomisch berechnet, sondern politisch. Denn jeder im Volk sollte essen gehen können. In manchen Restaurants natürlich, etwa in den Interhotels, ging nichts ohne Valuta und man brauchte Beziehungen, um Plätze zu bekommen. Etwa für den Waffenschmied in Suhl, dem einzigen Japaner der DDR. Wer hier reservierte, wartete schon mal 2 Jahre auf einen Tisch. Das Grundproblem in der DDR war die Versorgung, die den Bedarf nur selten deckte. Doch die Mangelwirtschaft wurde durch mehr Erfindungsgeist ausgeglichen, so der Koch Albrecht.
Die Kreativität, die war früher einfach mehr gefragt, um was auf den Teller zu bekommen. Mit den wenigen Mitteln oder saisonalen Mitteln, die man hatte, musste man wesentlicher, fantasievoller umgehen als heute. Da war Handwerk gefragt, einfach Handwerk und Fantasie.
Als Schaufenster des Sozialismus wurde der Palast natürlich bevorzugt mit Waren beliefert. Roland Albrecht und Siegfried Pasternak arbeiteten hart. Sie wollten das Beste aus den Verhältnissen herausholen. Auch Jürgen Schreiber ging ganz in seinem Beruf als Restaurantleiter auf. So sehr, dass ihm in den turbulenten Wochen vor dem Mauerfall das Entscheidende entging. Am 7. Oktober 1989, beim Staatsempfang zum 40. Jahrestag der DDR, betreute er im Palast der Republik den Service am wichtigsten Tisch.
Es gab eine Riesenstruktur. Es waren 744 Gäste in dem Saal. 4 Spitzentische mit, glaube ich, jeweils 12 Gästen. Einer war der mit Honecker, Gorbatschow und wie sie alle hießen.
Die Küche hatte Wachtelbrüstchen auf Maispüree, Forellenröllchen und Filet Ensemble Trianon vorbereitet. Zum spektakulären Einmarsch mit dem von Wunderkerzen illuminierten Dessert kam Schreiber allerdings nicht mehr.
Draußen demonstrierten die schon. Die Polizei machte schon so zu den Demonstranten. Davon kriegte ich nichts mit. Ich war so, mein Empfang, mein Dessert. Und geht der Gorbatschow, das kann doch wohl nicht sein.
Der Generalsekretär der KPDSU verließ das Festessen noch vor dem Nachtisch. Ein Affront gegen die Gastgeber und der Anfang vom Ende der DDR. Chefgastronom Siegfried Pasternak ahnte das.
Das war eine Horrorveranstaltung, nicht? Im Grunde genommen hat man da auch gewusst, dass es das war. Also ich jedenfalls, ja. Weil das war eine Situation, das kann kein Staat durchhalten, ja. Das geht nicht.
Politik aus der Küchenperspektive, das war ein Beitrag von Tina Hüttel über das kulinarische und politische Ende der DDR. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wie immer können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Außerdem finden Sie das Forum Zeitgeschichte in unserer Mediathek unter ndrinfo.de. Es gibt viele Beispiele für politische Unvernunft, aber gelegentlich gibt es auch ein Beispiel für politische Vernunft. Unter dieser Überschrift könnte man die Geschichte der sogenannten Kieler Erklärung erzählen, die vor 60 Jahren im September 1949 verabschiedet wurde. Sie war die Grundlage für ein gutes Verhältnis zwischen Deutschen und Dänen von der damaligen Nachkriegszeit bis heute. Dass sich dieses Verhältnis alles in allem so positiv entwickelt hat, war nämlich keineswegs selbstverständlich. Zwischen Deutschland bzw. Preußen und Dänemark hatte es nicht nur im 19. Jahrhundert kriegerische Konflikte gegeben, auch noch nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren war der Grenzverlauf zwischen beiden Ländern höchst umstritten. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann war die große Frage, ob die alten Streitigkeiten erneut aufbrechen würden oder ob man eine gütliche Lösung finden könnte. Und in dieser Situation, als Deutschland quasi am Boden lag, haben sich beide Seiten erstaunlich klug verhalten. Annette Eversberg über heftige Emotionen und ihre politische Entspannung.
Unterricht auf Dänisch in einem Gymnasium in Flensburg. Es ist kein Sprachunterricht, sondern Dänisch ist die Unterrichtssprache. Nicht nur auf dem Gymnasium, sondern in 45 Kindergärten und etwa 48 überwiegend dänischen Gemeinschaftsschulen. Inzwischen schicken nicht nur dänische Eltern ihre Kinder dorthin, sondern auch Deutsche, weil sie vom dänischen Bildungskonzept überzeugt sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte das niemand für möglich gehalten, denn damals begann die Geschichte der dänischen Minderheit mit einem Schimpfwort. Speckdäne, das rief man Kindern und Erwachsenen hinterher, die sich zu den Dänen bekannten. Heinrich Schulz, lange Jahre Vorsitzender des Südschleswigschen Vereins, der Kulturorganisation der Minderheit, hat die Zeit erlebt.
Das ist also das Schimpfwort, woran ich mich am besten erinnere, weil ich das hier oft genug genannt worden bin. Das hängt damit zusammen, dass Mitglieder der dänischen Volksgruppe von unserem Mutterland, also Dänemark, unterstützt wurden. Und die Unterstützung bestand in Essen, also in Lebensmittelpaketen. Die Kinder, die in der Schule gingen, wir bekamen einmal in der großen Pause jeden Tag ein Frühstück.
Diese Offensive des dänischen Staates verfehlte ihre Wirkung nicht. Von rund 3000 Mitgliedern vor 1945 wuchs die Minderheit auf etwa 80.000 Mitglieder an. Nicht nur wegen der Lebensmittelpakete. Deutschland hatte kapituliert. Ob daraus nun ein demokratischer Staat entstehen konnte, den es in Dänemark bereits gab, war noch ungewiss. Auch Gerhard Stoltenberg, von 1971 bis 1982 CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, konnte sich gut daran erinnern.
Es war eine Zeit nach 1945, in der die Spannungen zwischen den Dänen und Deutschen noch einmal wieder anwuchsen. Es war auch eine Zeit, in der von einigen, nicht von der dänischen Regierung, aber von einigen die Grenze in Frage gestellt wurde. Unter diesem Vorzeichen gab es Leidenschaften.
Besonders leidenschaftlich reagierte die SPD-Führung unter Kurt Schumacher. Sie schloss ihre Flensburger Genossen aus, weil sie sich nicht zu Deutschland bekannten. Als bei der Landtagswahl von 1947 100.000 Stimmen für die dänische Partei zusammenkamen, die seit 1948 Südschleswigscher Wählerverband SSW heißt, begann es im Grenzland zu brodeln. Die britische Militärregierung in Schleswig-Holstein war durchaus der Meinung, dass man die Grenze noch einmal neu ziehen könnte, wenn sich in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände. Doch die dänische Regierung blieb zurückhaltend. Sie forderte vor allem, dass die Minderheit ihre nationalen, kulturellen und politischen Rechte innerhalb Schleswig-Holsteins wahrnehmen konnte. In der sogenannten Kieler Erklärung der schleswig-holsteinischen Landesregierung vom 26. September 1949 wurden diese Sonderrechte gewährt. Das, so Wilhelm Kälber, der damals Innenminister in einer SPD-Regierung war, beruhigte zunächst die aufgeregte Stimmung im Grenzland.
Ich bin froh, dass eine so große Mehrheit im Landtage zustande kam, von der dann die Wirkung ausging, die zur Befriedigung, zum friedlichen Nebeneinander und Miteinander in diesem Raum geführt hat.
Der wichtigste Punkt der Kieler Erklärung ist bis heute, dass nicht Sprache oder Kultur dafür ausschlaggebend sind, ob man zur dänischen Minderheit gehört, sondern dass sich jeder von sich aus zur Minderheit bekennen kann. Was in der Kurzformel zum Ausdruck kommt, Däne kann sein, wer Däne sein will. Die Kieler Erklärung hatte jedoch keineswegs über Nacht zu einem guten Miteinander von Mehrheitsbevölkerung und Minderheit geführt. Vielmehr ging der Kulturkampf noch eine Weile weiter, wie auch der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Kai-Uwe von Hassel, in einer Regierungserklärung zur Minderheitenfrage 1954 deutlich machte.
Ebenso aber werde ich, nicht anders als die bisherige Regierung, der Bewahrung und Festigung des deutschen Volkstums im Grenzland Schleswig mein besonderes Augenmerk zu wenden und mich für eine verstärkte Förderung aller dahin zielenden Bestrebungen und Maßnahmen einsetzen.
Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg hatte in den 70er Jahren sogar zweimal das Landtagswahlrecht für Schleswig-Holstein geändert, um zu verhindern, dass der seinerzeit einzige SSW-Abgeordnete Karl Otto Meyer den Ausschlag bei der Wahl des Ministerpräsidenten geben konnte, vergeblich. Ein CDU-Ministerpräsident tanzte jedoch aus der Reihe, Uwe Barschel. Er hat bis heute viele Freunde in der Minderheit, weiß Dieter Lenz, langjähriger Landesgeschäftsführer des SSW.
Barschel wollte aus dem Schatten des großen Stoltenbergs raus. Es kam ja auch noch leise Kritik von dänischer Seite, dass man sagte, so könnt ihr die Minderheit nicht behandeln, das sind Steuerzahler. Als Barschel dann scheiterte, da weiß ich, dass Karl Otto Meyer mit sehr viel Emotionen auch sagte, ich lasse nichts Schlechtes auf Barschel kommen. Er hat das eingehalten, was man damals abgesprochen hatte. Also er hatte Vertrauen zu Barschel.
Barschel hatte endlich für die 100-prozentige Förderung dänischer Schulen gesorgt, die anschließende SPD-Regierung unter Björn Engholm und seiner Nachfolgerin Heide Simonis so nicht durchgehalten hat. Dennoch hat sich unter der SPD-Regierung die dänische Minderheit entwickeln können, zu einer wichtigen Kraft im deutsch-dänischen Grenzland und in der Landespolitik Schleswig-Holsteins. Der SPD-nahe SSW, der heute mit zwei Abgeordneten im Kieler Landtag vertreten ist, ist längst auch eine Alternative für deutsche Wähler, von denen die Partei, die nur in Schleswig-Holstein antritt, bei jeder Landtagswahl profitiert. Und fast auf den Tag genau nach 60 Jahren ist die CDU zum ersten Mal bereit, gemeinsam mit dem SSW eine Regierung zu bilden, wenn es nach der Landtagswahl am 27. September erforderlich sein sollte. Das hat, so Dieter Lenz, auch den SSW dazu veranlasst, erstmals eine Regierungsbeteiligung anzustreben.
Wenn wir Einfluss haben wollen, und das wollen wir auch, dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Regierungszusammenarbeit. Obwohl wir innerhalb der Minderheit ja eine ständige Diskussion über unsere Unabhängigkeit haben, weil wir Wähler aus allen Schichten letztendlich haben. Nur es geht dann letztendlich nur über Sachfragen. Wenn das klappt, wenn die Forderungen erfüllt werden, wenn Zusammenarbeit möglich ist, dann sind wir auch bereit, mit der CDU zusammenzuarbeiten.
Der lange Weg zur Anerkennung, das war Annette Eversberg über die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein und über die segensreichen Wirkungen der Kieler Erklärung vom September 1949. Zum Schluss jetzt noch zu einem ganz anderen Ereignis, das ebenfalls 60 Jahre zurückliegt. Die Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949. Es waren unglaubliche Kämpfe, die diesem Triumph der Kommunisten vorausgingen. Nicht nur, weil die Japaner seit 1937 große Teile von China besetzt hatten, mindestens genauso schlimm war ein Bürgerkrieg. Ein blutiger, erbitterter Kampf zwischen den Kommunisten einerseits und der Nationalpartei der Kuomintang andererseits. In diesem Bürgerkrieg gerieten die Kommunisten in den 1930er Jahren zeitweise in schwere Bedrängnis. Um nicht von der Kuomintang militärisch vernichtet zu werden, mussten sie eine gigantische Ausweichbewegung vollziehen, einen Marsch über tausende von Kilometern aus dem Süden Chinas zunächst in den Westen, dann in den Norden. Das eben war der berühmte Lange Marsch. Er wurde zum Gründungsmythos des kommunistischen Chinas. Denn erst nach dieser Rückzugsbewegung konnten sich die Kommunisten sammeln und regenerieren. Sie konnten am Ende ihrerseits die Kuomintang schlagen und auf die Insel Taiwan vertreiben. Eine Art Heldengeschichte also, zumal sich erst auf diesem Marsch der Mann als politischer Führer durchsetzen konnte, der dann über Jahrzehnte die Politik in China geprägt hat, Mao Zedong. Hinter dieser scheinbar glorreichen Geschichte des Langen Marsches aber gibt es eine andere. Kaum 10% derer, die sich auf den Weg machten, erreichten das Ziel und viele, die dabei waren, waren noch sehr jung. Man könnte auch sagen, sie waren Kindersoldaten. Bis heute leben in China einige sehr alte Männer, die damals als Jugendliche auf dem Langen Marsch dabei waren. Astrid Freieisen hat mit einigen von ihnen gesprochen, mit den Veteranen des Langen Marsches.
Es war der berühmteste Moment des Langen Marsches, wieder und wieder ausgeschlachtet durch die Propaganda. Der Kampf um die Ludingbrücke. Die offizielle Version, die Kommunisten hangelten sich über die eiserne Kette der Brücke im Angesicht des Todes, denn am anderen Ende hatten sich bis an die Zähne bewaffnete Soldaten der Kuomintang-Partei verschanzt. Tödlich getroffen stürzten viele tapfere Kommunisten in den tosenden Fluss. Dennoch siegte die KP. Der 93-jährige Wu Qingchang war damals im Mai 1935 kommunistischer Fernmeldesoldat.
In dem Spielfilm über die Ludingbrücke wurden wir nicht erwähnt. Dabei waren wir doch diejenigen, die stromaufwärts marschiert und dem Feind in den Rücken gefallen sind. Wir waren jene, die die Wachen angriffen. So hatten unsere Truppen hinterher keine großen Probleme, die Brücke zu nehmen.
Wu Qingchang war einer von etwa 100.000 Kommunisten, die vor der Nationalpartei Kuomintang von der Provinz Jiangxi im Süden über die Berge Tibets bis in die karge Lösslandschaft vor Nordwestchina flohen. Über ein Jahr dauerte dieser mörderische Marsch, dessen Endpunkt in den Höhlen von Yan'an nur noch etwa 8.000 erreichten. Als sie Mao folgten, hatten sie keine Ahnung, was sie erwarten würde.
1933 gab es in unserem kommunistisch regierten Gebiet in Jiangxi eine Regel. Wenn eine Familie zwei Söhne hatte, musste einer in die Rote Armee. Wenn es drei oder vier waren, mussten zwei davon gehen. So wurde ich eingezogen. Ich hatte Angst, aber ich hatte auch keine andere Wahl. Ich war der jüngste Sohn und ich war 15.
Jiangxi war eine bitterarme Gegend, typisch für das ganze Land. Auch Wang Chengdeng wurde mit 15 Rotarmist. Heute lebt er in einer großen Wohnung, geschützt vor Wind und Wetter.
Ich besaß nie warme Kleidung, bevor ich 10 war, selbst im Winter nicht. Ich wuchs bei meinem Onkel auf. Wir Bauern mussten 70% unserer Ernte an unseren Grundbesitzer abgeben. Ich hatte keine Wahl, als zur Roten Armee zu gehen. Ob ich Angst hatte? Um eins klarzumachen, wir waren Kinder aus armen Familien. Wir wussten nicht, was Angst war. Wir haben nicht mal drüber nachgedacht, ob wir den nächsten Tag noch erleben würden.
Die britisch-chinesische Autorin Sun Shuyun ist den Langen Marsch 70 Jahre später nachgegangen. Sie hat Quellen gesichtet und mit Historikern und Veteranen gesprochen. Ihr Urteil, was die chinesische Öffentlichkeit über den Gründungsmythos weiß, sei lückenhaft. Fast unbekannt die Kindersoldaten und Zwangsrekrutierungen, ebenso die vielen Deserteure, die die furchtbaren Anstrengungen nicht aushielten und flohen. Der schlimmste Abschnitt war das Grasland im Westen der Provinz Sichuan, wo viele Tibeter lebten. Die Veteranen Wu und Wang erzählen.
Im Grasland war der Mangel an Essen das schlimmste Problem. Man liest in den Büchern, dass wir Graswurzeln und unsere eigenen Ledergürtel aßen. Einen Ledergürtel hatte ich nicht, aber im Grasland habe ich gelernt, wie Wurzeln schmecken. Es gab kein Haus, über 1000 Kilometer war außer uns kein Mensch. Wo sollten wir bleiben? Wenn es regnete, schliefen wir im Regen. Es gab keine Straßen. Manchmal sah es so aus, als ob wir Gras vor uns hätten, aber unter dem Gras war nichts. Wenn man drauftrat, versank man. Einige Soldaten haben das nicht überlebt. Je mehr du kämpfst, desto tiefer sinkst du ein.
Die Kommunisten waren erheblich schlechter ausgerüstet als ihre Gegner von der Kuomintang-Partei. Deren Befehlshaber Chiang Kai-shek wurde von deutschen Militärberatern unterstützt und trieb in aller Welt Gelder für seine Armee ein.
Wir hatten nicht genug Munition, man gab uns nur 3 Kugeln. Wenn wir sie verschossen, mussten wir die Hülsen einsammeln, um beweisen zu können, dass wir auch wirklich gefeuert hatten. Unsere Waffen waren vor allem Speere. Wir hatten kein Geld für Munition. Man hat uns gesagt, wenn du ein Gewehr willst, musst du dir das vom Feind holen. Ich habe die Revolution mit einem Speer begonnen, hatte dann ein Gewehr und später eine Pistole. Wir wurden tagsüber bombardiert, also konnten wir nur nachts marschieren.
Liu Jiaqi, heute 93, machte den schlimmsten Teil des Langen Marsches nicht mit. Er wurde schon bald verwundet und kehrte nach Hause zurück. Er sagt, er habe Mao Zedong und die anderen Befehlshaber gesehen. Alle seien auch für einfache Soldaten leicht zugänglich gewesen, gleiche unter gleichen. Doch in der Partei tobte damals ein tödlicher Kampf um die Macht. Deshalb waren die Kommunisten auch kein Block, trotz ihres gemeinsamen Feindes Chiang Kai-shek. 3 Armeen versuchten auf unterschiedlichen Routen sicheres Territorium zu erreichen. Am Ende setzte sich Mao durch. Veteran Wang erinnert sich an politische Säuberungen.
Da war dieser sogenannte AB-Vorfall, also antibolschewistische Konterrevolutionäre, die Kommunisten getötet hätten. Alle Offiziere meiner Einheit wurden festgenommen, auch ich als Adjutant unseres Kommandeurs. Sie verhörten mich, ich sagte ihnen, dass ich keine Ahnung hatte, wovon sie redeten. Sie ließen mich laufen, aber alle meine Vorgesetzten wurden verhaftet. Unsere Einheit wurde auseinandergerissen.
Die ersten Truppen der Roten Armee erreichten die Höhlen von Yan'an in der nordwestlichen Provinz Shanxi im Oktober 1935, nach 370 Tagen. Hier waren sie sicher, hier wurden sie von lokalen Kommunisten verstärkt. Für Mao wurde Yan'an auf Jahre die neue Basis seiner Macht. Auch die jugendlichen Soldaten Wang und Wu erreichten Yan'an. Liu Jiaqi kam 2008 groß in den Medien heraus als Teilnehmer des Olympischen Fackellaufes. Auch er fühlt sich immer noch als Revolutionär.
Ich bin sehr glücklich, den 60. Jahrestag der Volksrepublik noch zu erleben. Das Leben der Menschen hat sich verbessert, dafür haben wir gekämpft. Unter Mao war unser Land geschlossen, dann haben wir uns geöffnet. Heute arbeiten viele unserer alten Feinde mit uns zusammen. Wir sind jetzt Freunde.
Die letzten Krieger des Langen Marsches, der am Ende zur Gründung der Volksrepublik China führte, am 1. Oktober vor 60 Jahren. Astrid Freieisen hat mit einigen Veteranen aus der kommunistischen Kampfzeit gesprochen. Und so viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.